beten, dass das gut kommt. Und das auszusprechen und nicht bloß für sich still im Kämmerlein, sondern das wirklich auszusprechen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in dieser, in dieser Verwandlung, in dem Prozess von Geist zu realem Leben. Und dann hat er das Licht geschaffen. Er hat es beleuchtet. Transparenz geschafft. Echt hergeschaut. Licht deckt auf und macht klar, wo das Veränderung braucht. Das ist nicht immer ein bequemer Prozess. Jetzt sagen die schonungslos auf, wo Sachen noch nicht gut sind. Ich glaube, da ist auch manchmal Sündenerkenntnis drin. Und es weist hin auf Veränderung, die wir manchmal vielleicht auch nicht so gern haben. Das Nächste, was passiert ist, ist, dass Gott aufgeräumt hat. Er hat Ordnungen und Strukturen geschaffen. Er hat Tag und Nacht getrennt. Er hat den Planet und den Himmel getrennt. Er hat das Wasser und den Boden getrennt. Er hat Kontinente geschaffen. Ich glaube, es ist ein geistlicher Akt, wenn wir Strukturen schaffen, wenn wir Ordnung schaffen. Wenn wir Gleiches zu Gleichem tun, wenn wir, ja, ich sage jetzt, den Kindern erklären, dass sie das Zimmer aufräumen. Glaube ich, dass das eine geistliche Handlung ist. Und ich glaube, die Ahnung braucht es, damit es entstehen kann, damit es wachsen kann. Dann hat er Pflanzen geschaffen. Pflanzen, wie wir es aus dem zweiten Schöpfungsbericht lesen, sind denkt zur Nahrung. Das ist ein bisschen traurig, ich habe mich immer auf ein kleines Plätzchen Fleisch oder so gefreut. Jetzt, nach dem Schöpfungsbericht wäre da noch nicht so denkt gewesen. Klammer geschlossen. Gott, oder ich glaube, Gottes Geist bewirkt, dass wir eine gesunde Existenz können haben und leben. Es fordert von uns nach dem Sündenfall manchmal noch ein bisschen mehr oder weniger Einsatz und Schweiß und Ärger. Aber er ist es, was schenkt und ermöglicht. Und ich glaube, auch dein Brotverdienst ist etwas, wo Gottes Geist bewirkt, ermöglicht, ist ein geistlicher Prozess, wo er in uns eingeladen hat. Wo ein Teil ist von dem Wachstum, das stattfinden kann, wenn Gott in uns wirkt. Nachher hat er Gestirn und die Jahreszeiten geschafft. Er hat eine zeitliche Ahnung gegeben, er hat Rhythmus gegeben. Mit den Jahreszeiten, mit Tag und Nacht, mit der Mondphase. Ist etwas, das Leben ermöglicht. Ich kann mir sagen lassen, dass in Kliniken, wo es psychisch angeschlagene Leute oder so müssen gehen, um das auskurieren oder wieder in die Ordnung zu bringen, sind ganz feste Tagesstrukturen ein wichtiges Werkzeug, dass die Leute irgendwo wieder auf den Damm kommen. Und ich glaube, wenn ich von Daniela da so einen exakten Plan bekomme, mit wieder einer Minute, was passieren hat heute Morgen, dann kann man da verlächerlichen und sagen, ja, das schränkt ja das Wirken vom Heiligen Geist ein, wenn man da so planet und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das ist ein Teil vom Wesen von Gott, dass er auch zeitlich klare Strukturen schafft. Was hat wann Zeit? Ich glaube sicher, er nimmt Rücksicht auf unsere Charaktere und auf unsere Kultur und so einen Plan, der muss vielleicht in Brasilien ein bisschen anders aussehen wie in der Ukraine oder bei uns. Und das ist total okay. Aber ich glaube, das ist etwas Gutes, wenn wir das leben und den Rhythmus auch haben, der hilft uns. Das Nächste, was er geschaffen hat, sind Fisch, Vögel und allerhand von Tieren. Wir können uns fragen, wieso hat es denn da noch gebraucht, wenn es nicht zum Essen gedacht war. Für mich ist das etwas Krasses, wie grosszügig und wie vielfältig Gott ist. Er hat ja nicht nur an Fisch geschaffen, oder? Das ist wahnsinnig, die Farbenvielfalt, die Formen, die Arten. Machen das Fenster auf und lassen den Vögel zu. Krass. Völlig unnötig, könnte man sagen. Mega schön. Für mich ist es ein Indiz, dass Gottes Geist eben wirklich auch Raum hat für das Schöne, dass eben die Sonnenblumen nicht nur Kerne bringen, sondern dass die auch darf schön sein. Dass sie uns erfreut. Dass fürs Unnötige, wie die Musik, Also ich will da nicht abmachen, sondern im Positiven. Wer technisch gesehen, könnte man sich irgendwie auch sich ein Leben vorstellen ohne Musik. Aber er hat es geschaffen, wie es uns gut tut. Weil er uns kennt, weil er sich selber dem Freude hat. Auch etwas Schönes zum Anschauen. Humor, all so Sachen. Glaube ich, sind Sachen, wo Gott in seiner Grosszügigkeit geschaffen hat. Und will, dass das passiert. Er hat den Auftrag gegeben, dem Menschen, der Erde in Besitz zu nehmen. Sie müssen diesen Tier Namen geben. Und der Namensgebungsakt ist eigentlich so ein bisschen wie ein Akt, dass man die Herrschaft hat über da. Also der Vater darf, die Eltern dürfen dem Kind den Namen geben. Oder der Bürgermeister darf sagen, wie die neue Straße heißt im Quartier. Und so hat er eine Art Verantwortung über die Tiere, über die Wesen, diesen Menschen anvertraut. Er hat auch mit dem Willen, dass sie die Ebenbildlichkeit, die er in uns Menschen eingeladen hat, können ausleben. Dass wir, im Psalm 8 heißt, wir sind nur wenig geringer wie Gott gemacht. Und er hat Willen, dass wir das dürfen, in dem Bereich, den er uns gegeben hat, in der Schöpfung und in der Tierwelt, dürfen ausleben und über die herrschen, in einer guten, väterlichen Art sollen machen, wenn er es mit uns macht. Und dann hat er Menschen geschaffen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Aufgrund von dem hat er Menschen geschaffen. Gemeinschaft ist etwas, wo ich glaube, entsteht, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Das Leben mit Gottes Geist ist keine Einzelsportart. Das ist eine Mannschaftssportart. Das treibt uns zusammen. Das müssen wir miteinander machen. Und er hat auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er hat mehrere Menschen gemacht. Er hat es eingerichtet, dass es mehrere Menschen gibt. Weil er will, dass wir miteinander unterwegs sind und ihn miteinander arbeiten. Ich hätte nie gedacht, wie tief das in uns verwurzelt ist. Das ist mir in der Corona-Zeit aufgefallen, wie schnell man es vermisst, wenn man die physische Gemeinschaft miteinander nicht pflegen kann. Wenn man nicht irgendwie wieder mal an den Tisch sitzen miteinander und diskutieren. Er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Ich will jetzt da weniger jetzt mal gerade auf Mann und Frau so eingehen, sondern ich glaube, er hat bewusst uns sehr unterschiedlich gemacht. Weil Mann und Frau einen gewissen Unterschied haben, aber er hat noch viel mehr Unterschiede in uns eingeladen. Wir können da verschiedene Persönlichkeitsmodelle nehmen, ob es ein DISC sei oder das Enneagramm. Wir sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, Gott hat das willen. Weil ich glaube, dass ein Teil von dem Bauplan, wo Gottes Geist uns gibt, ist, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Dass wir nicht alles erlagen können, sondern dass wir aufeinander angewiesen sind. Dass wir verschiedene Gaben haben. Und ich glaube auch, dass die Geistesgaben, die zum Heiligen Geist genannt werden, die wird nie jemand alle überkommen. Sondern die werden immer verteilt sein. Es wird vor allem genug haben. Aber es ist, denke ich, darauf ausgeladen, dass wir einander helfen und unterstützen mit dem, was jeder bekommen hat. Ich glaube, er will uns die Abhängigkeit auch lernen, um auch die Abhängigkeit ihm gegenüber zuzulassen und anzunehmen. Stell dir mal vor, du könntest jetzt nur schon in dem Kreis da innen die kompetenteste Person zur Hilfe nehmen, um das Wuhabobo, das du dir am Anfang ausgelesen hast, können zu bewältigen. Das würde vielleicht schon extrem helfen. Ich glaube, vielmal ist der limitierende Faktor nicht, dass wir einander nicht helfen würden, sondern dass wir nicht den Mut haben, aufeinander zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Weil wir vielleicht stolz sind, weil wir uns vielleicht für unser Tohuwabohu schämen. Weil wir das nicht machen, kann vielleicht Gottes Geist manchmal nicht so wirken. Wenn er will, oder könnte die Gabe nicht so zur Geltung kommen, die er verteilt hat. Er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht, hat aber einen Baum in den Garten gesetzt, wo er gesagt hat, von diesen Früchten dürfen wir nicht essen. So wie ich es verstand, hat er das nicht gemacht, weil er ein Spielverderber sein wollte, sondern weil er uns die Möglichkeit gibt, zu sagen, dass wir freiwillig ihn wollen, als Gott akzeptieren. Und das ist eigentlich für mich der Kern der Anbetung. Dass wir respektieren, wir dürfen sehr viel. Er hat uns sehr viel Verantwortung übergeben. Er hat uns sehr viel ermöglicht und Recht gegeben. Aber ein Punkt geht es darum, dass wir ihn als Gott, als souveränen Gott akzeptieren. Was nicht darum geht, zu überlegen, ob er es richtig gemacht hat oder nicht, sondern einfach darum geht, ihn als Gott zu akzeptieren und still zu sein. Das ist, denke ich, die Spitze von dieser Entwicklung. Das alles hat darauf hergedient. All die Entwicklungsschritte vom Licht, von der Nahrung, von den Tieren, von den Menschen, zielt darauf her, dass eine Menschheit gibt, die Möglichkeit hat, sich dafür zu entscheiden, Gott anzubeten. Auf das zielt es am Schluss her. Und ich glaube, die Anlagen von der Anbetung, die sind in all diesen Vorstadien schon enthalten. So wie bei der Pflanzenwelt auch, die Ähren oder die Trauben, der ist schon von ganz am Anfang an ist der ersichtlich. Auch wenn vielleicht erst in der Endphase die meisten Ressourcen in das einfließen. Aber wenn es nicht von Anfang an nicht drin ist, wenn es nicht von Anfang an auf das abzielt, eine Chance, die jetzt keine Trauben dran hat, da Blättchen kannst du noch 100 Mal streicheln, da gibt es keine Trauben mehr bis in den Herbst. Das ist wertlos. Und es ist auch klar, der Bauplan von Gottes Geist, der zielt auf diese Anbetung ab. Wenn du mit Sonnenblumen Zucker produzieren willst, dann wirst du frustriert sein. Wenn du mit dem Heiligen Geist willst du erleben, dass du dich kannst von anderen abheben und exklusiv sein. Wenn du mit dem Heiligen Geist willst du an deinem Status polieren, dann wird das nicht funktionieren, weil es ist nicht auf das ausgeladen. Es ist darauf ausgeladen, dass wir Gott dergehen, dass wir ihn arbeiten. Ganz eng verbunden mit dem ist, dass wir das auch weitergehen. Dass wir das leben und so leben, dass eben inspirierend ist, das heisst Geist einhauchend, dass das andere mitzieht, dass wir das in unserer Familie, aber auch in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche weitergehen und dass andere mitmachen, dass es immer mehr Menschen gibt, wo Gott arbeitet. Ich glaube, das ist das Ziel, das ist das Ende, das ist der Ertrag von dem, was Gott wird wachsen lassen in unserem Leben, wenn sein Geist Raum einnehmen kann. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir das machen, wenn wir diese Liebe, dass Gott Liebe mit all, ich sage jetzt mal, mit jeder Faser machen und in dieser Liebe auch im Nächsten begegnet, wird das Auswirkungen haben auf ihn und wir werden das weitergeben können. Wir werden sogar andere können lernen, zu lernen, das weiterzugeben, wie es im Timotheus steht. Das gibt dann eigentlich so eine Wechselwirkung, die immer weitergehen kann. Ich will zu der Anbetung noch etwas sagen. Ich glaube, das, was wir vielmals so unter Anbetung verstehen, das, was heute Morgen hier stattgefunden hat, das ist eine sehr geeignete Form, oder um hier im Gottesdienst miteinander arbeiten. Ich glaube aber, das ist nur ein sehr kleiner Teil. Ich glaube, wir sind aufgefordert, in allem, was wir machen, Gott anzubeten. Und ich glaube, so wie du heute Mittag durch den Wald rennst, so wie du heute Abend ins Nacht kochst für deine Familie, wenn du das bewusst zu Ehr Gottes, was du machen willst, kannst du ihn in dem arbeiten. Und dann geht das viel weiter. Es ist eine spannende Geschichte, wie das Lied «When the Music Fades» entstanden ist. Das war eine Gemeinde in England, wo gemerkt hat, dass Musik eigentlich fast zu wichtig geworden ist. Es ist immer um das gegangen, es ist um die Qualität von dieser Musik gegangen. Und sie sind an einem Punkt gekommen, wo sie, glaube ich, für mehrere Monate ohne Musik Gottesdienst gefeiert haben. Und in dem Sinne sind sie in eine neue Tiefe von einer Anbetung einkommen, die sie vorher nicht hatten. Und dann ist das erste Lied, das sie da gesungen haben, ist das Lied gewesen, «When the Music Fades», wo es dann darum geht, dass eigentlich, wenn die Musik verklingt, entsteht das, was das Herz der Anbetung ausmacht, wo es weitergeht. Das ist nicht gegen die Musik, aber zu sagen, dass es um viel mehr geht. Ich glaube, wir sind inspirierende Menschen, wenn wir diese Stadien bewusst in diesen Stadien im Gottes Geist Raum geben und das ausleben und das wachsen lassen. Ich glaube, das wird Auswirkungen haben auf die Menschen, die mit uns unterwegs sind, in der Familie, in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir als Kirche den Auftrag haben, einander in dem zu ermutigen, zu unterstützen und zu befähigen. Ob jetzt der Ablauf da oben genau richtig ist, ob es da noch Zwischenstufen gibt oder ob da zwei Wörter zu viel sind oder eins zu wenig, über das müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube aber, wir erkennen den Aufbau auch noch in anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel das Motto von der Heilsarmee, Suppe, Seifen, Seelenheil, ist eigentlich, hat auch ganz verkürzt den Aufbau drin. Oder ich habe letztens ein spannendes Zitat oder einen Spruch gehört, wenn du mehr hast, wie du selber kannst brauchen, du musst nicht einen grösseren Hack bauen, sondern einen längeren Tisch. Das ist für mich so ein bisschen ein Wachstumsstadium, wenn du bei der Existenz irgendwo merkst, es geht mir ja gut und weißt jetzt das Nächste. Wie geht es weiter? Ich glaube, dass wir in dieser Reihenfolge das Wachstum so erleben können. Ich glaube, jeder Schritt ist aber nur so wichtig, wenn er den Nächsten ermöglicht. Sonst ist es dann schon gleich eine Verformung. Das ist jetzt das, was zum Beispiel die Gemeinde von Matt Redman erlebt hat, oder? Sie sind beim Schönen, da hat absolut Platz, damit wir die Musik dürfen geniessen dürfen und dass das schön ist und dass das uns gut tut. Wenn wir aber auf dem stehen bleiben und das Ziel richtig Arbeitung verlieren, dann kann es eine Fehlhaltung daraus herausgeben, die gefährlich ist. Der Robert hilft mir gerade beim Umbauen der Schnitzelheizung. Und dann hat er einen Trichter schweissen. Das wollte er in meiner Werkstatt machen. Und in dieser Werkstatt hat es einfach ausgesehen wie du, wo, habe, wo, etwa so, oder? Und dann ist es darum gegangen, dann habe ich gewusst, ich muss die Werkstatt aufräumen. Ich bin dann geisterfüllt in die Werkstatt gestanden und habe versucht, räumliche Ordnung zu schaffen, oder? Und dann ist es darum gegangen, ja, wie viel Ordnung braucht es denn, damit der nächste Schritt kann stattfinden kann? Die Werkstatt ist noch nicht richtig aufgeräumt. Ich habe wieder Schraubenzieher sortiert, noch Gabelschlüssel der Reihe noch aufgehängt, noch Diesel schön sortiert nach Flacheisen und Profil. Ich musste sagen, es geht jetzt nicht darum, zu meinem Robert zu brillieren, wann ich für eine sauber aufgeräumte Werkstatt habe, sondern das Ziel ist, sie auch einigermaßen freudig dort drinnen arbeiten, damit der nächste Schritt passieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da in diesem Prozess hinein anschauen. Was braucht es für den nächsten? Dass das in einem guten Verhältnis ist. Und wir können, glaube ich, zwei Fehler machen. Es kann eine Zielverfehlung geben, wenn wir gewisse Stadien einfach übergumpen wollen, weil sie uns nicht so passen. Ich bringe ein Beispiel, das leider nicht fiktiv ist. Eine Mutter sehnt sich dann an, dass ihren 6-jährigen Bub im Kinderprogramm im prophetischen Reden angeleitet wird. Gegen das will ich nichts sagen. Bloß passt es schlecht dazu, dass die Familie ihren Wochenplan und ihre zeitliche Ahnung nicht auf die Reihe bringt, dass man regelmässig in den Gottesdienst kommt. Und da glaube ich, da muss ein bisschen proportional wachsen, dass das passieren kann. Da können wir uns nicht drücken, um die unangenehmen ersten Wachstumsphasen, dass es leicht darf, Fehler aufzuzeigen, dass wir Ahnung schaffen, dass wir die Sache beim Namen nennen. Und die können wir manchmal nicht um, wenn wir wollen, dass es weitergeht. Und das andere ist, dass uns in einem Stadium so gefällt und dass wir dort auch vielleicht gut sind und unseren Status aufbauen können, dass wir Angst haben vor dem Nächsten, vor der nächsten Veränderung und nicht weitergehen und stehen bleiben. Und ich glaube, die zwei Arten von Fehler ist, wenn man da, wo die zwei Lager ausmacht, die es zu dem Thema gibt, oder? Die einen, die finden, ja, jetzt warte mal, wir können immer noch unten ein bisschen mehr, es ist schon gut, wir müssen zuerst das sauber machen und andere, die vielleicht schon weit, weit vorne sind und vielleicht vorne eine Lücke haben. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt eben das andere hören und das machen. Nicht das, was am nächsten ist. Ich will das auch kurz an zwei Beispielen erklären. Wenn wir nicht den Mut haben, mal etwas auszusprechen und zu sagen, ey, dorthin will ich, oder wir wollen das Kirche, das realisieren, wenn wir uns nicht einmal ein Ziel setzen oder den Mut haben, jemanden zu fragen, kannst du für mich beten, ich wünsche mir da eine Veränderung, dann passiert es vielleicht wirklich nicht, dann schränken wir das Wirken vom Heiligen Geist ein, weil wir nicht den Mut haben, das zu Wort zu machen. Auf der anderen Seite, wenn wir das Gefühl haben, wir können mit Beten den Kosam umgehen, weil es ein bisschen bequemer ist zum Betten, wie sich selber die Hände dreckig machen, dann haben wir etwas auch nicht begriffen. Wenn wir nicht treu sind, auch, ich sage jetzt im Umgang mit dem Geld, als Gemeinde schauen, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, dass wir am Schluss vom Geld nur zu viel übrigen Monate haben, dass wir das machen. Ich glaube, wenn wir da nicht gut sind, dann schränkt es uns ein, dann werden wir anderen nicht zur Last. Wenn wir aber auf dem Stuhl bleiben, kann es auch in Gier kippen, in Geldsucht, Wohlstandsliebe. Die Frage ist, wo ist denn genug? Erste Säule, zweite Säule, dritte Säule, vierte Säule. Wie weit, wo geht es weiter? Ich komme zu den Punkten, wo ich glaube, können wir konkret aus dem ableiten oder wo ich mir wünsche, dass man da manchmal noch entschlossener handelt. Zuerst ist, wer ernten will, muss säen. Wenn wir nicht den Mut haben, den Samen in den Dreck zu drücken, wird nie etwas passieren. Wenn wir nicht den Mut haben, Gottes Geist in uns da, wo habo, wo jetzt lo, dann haben wir schon von Anfang an verloren. Das Zweite ist, dass wir die geistliche Dimension auch von banalen Sachen anerkennen. Von so einfachen Sachen wie Aufräumen, wie ein Zeitplan oder wie Gemeinschaft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir merken, wir sind an einem Punkt, wo wir uns sperren dagegen, zum Weitergehen. Oder wir haben ein Stadium übergumpelt, wo es wichtig wäre, dass wir dort nochmal investieren, dass wir dort heranschauen und das entschlossen anpacken. Auch wenn es vielleicht manchmal unseren Stolz bricht oder mühsam ist für uns. Und der letzte Punkt ist, dass wir wirklich auf das Ziel gerichtet, auf das Ziel aus herheben. Und die Endfrucht, die Anbetung, die Verherrlichung von Gott und das Weitergehen an andere, dass wir das vor Augen halten und das, was nicht nötig ist, das, was nicht dem dient, auch konsequent ausmerzen. Das sind so ein bisschen die Punkte, die ich ein Stück weit auch jetzt Mut machen will, um zu sagen, mit dem Dovu Habovu, das ihr euch jetzt vorgestellt habt, das nächste Woche auf euch zukommt, das umzusetzen. Vielleicht heute Mittag mit dem Ehepartner über das Betten aussprechen und schauen, was passiert. Ich wünsche euch in dem Sinn, dass ihr wirklich ein volles Potenzial von dieser Wirkung vom Heiligen Geist dürft erleben nächste Woche. Und am Gemeinschaftswagen viel zu erzählen haben. Amen.